Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Ziel dieser Sendung ist es ja, das, was in früheren Zeiten Wichtiges passiert ist, zu verstehen und zu klären, warum das für uns heute eigentlich überhaupt noch relevant ist. Es gibt Themen, da ist es total easy. Die Revolution 1848 zum Beispiel hatten wir ja letztens gerade erst als Live-Sendung aus Berlin. Da gab es eine Verfassung und diese Verfassung, die ist vom Sinn her heute noch in großen Teilen im Grundgesetz vertreten. Alles easy. Anders sieht das mit Themen aus wie dem heutigen zum Beispiel. Ovid und eines seiner großen Werke, nämlich die Metamorphosen. Ja, das wird noch heute in fast jedem Lateinkurs gelesen und übersetzt, aber warum eigentlich? Und das klären wir in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Salve.
Ovid, das war ein antiker römischer Dichter, der wurde im März 43 vor Christus im Römischen Reich geboren. Was war das für eine Zeit? Was war da los in Rom?
Also ganz allgemein gesagt, jede Menge war da los. Und das wird man auch in Sulmo gemerkt haben. Das ist nämlich eine ganz, ganz kleine Stadt in den Abruzzen. Dort wird Ovid nämlich geboren, rund 120 Kilometer östlich von Rom. Da ist jede Menge los. Gerade sind die Bundesgenossenkriege zu Ende gegangen. Diese Bundesgenossen auf der italienischen Halbinsel bekommen nämlich das römische Bürgerrecht. Und das war seinerzeit wirklich sehr, sehr begehrt. Anschließend beginnt ein blutiger Bürgerkrieg in Rom, nicht etwa wegen der Bundesgenossen, sondern um den Bestand der Republik gegen eine Diktatur.
Also innenpolitisch eine sehr, sehr bewegte Zeit. Wie war das denn außenpolitisch? Wie war das Römische Reich da Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus aufgestellt?
Ja, irgendwie erstaunlich ist das, aber sehr widersprüchlich zur Innenpolitik. Im Inneren, haben wir ja gerade gesagt, wurde gekämpft und gleichzeitig gab es große militärische Erfolge in der Außenpolitik. Zum Beispiel wurde das Reich ausgeweitet. Das Reich der Seleukiden etwa wurde erobert. Das war ein Teil des untergegangenen Alexanderreiches. Kleinasien, Mesopotamien, bis ins ehemalige Perserreich ging. Das also außenpolitisch nahm zu der Zeit das Imperium Romanum Gestalt an.
Unter anderem ja auch deshalb, weil wenige Jahre vorher Cäsar zum Diktator auf Lebenszeit ernannt wurde. Über den haben wir ja auch eine eigene eine Stunde History gemacht. Kannst du trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, wie es überhaupt dazu gekommen ist?
Ja, kurz ist das richtige Stichwort hier. Es war wirklich eine wilde Zeit in Rom. Es gibt 20 Jahre lang Machtkampf. 60 vor Christus das erste Triumvirat, also eine Drei-Männer-Herrschaft aus Pompeius, Crassus und eben Cäsar. 49 vor Christus gibt es einen Bürgerkrieg in Rom, nachdem Cäsar den Rubikon überschritten hat und dort den gewaltigen Satz gesagt hat, alia jacta est.
Die Würfel sind gefallen.
Und jetzt kann ich noch mit nichtsnutzigem Wissen hinzukommen, das ist ein Pluralium tantum, also immer Plural. 46 vor Christus wird Cäsar dann Diktator auf Lebenszeit. 44 vor Christus wird Cäsar ermordet. Und dann wurde aber nicht etwa die Republik wiederhergestellt, sondern es ging ein weiterer Machtkampf los, aber mit anderen Akteuren. Ein Jahr später, also 43 vor Christus, kommt das zweite Triumvirat mit Octavian, Mark Anton und Marcus Lepidus. Und daraus ging dann Octavian, der spätere Kaiser Augustus, als Sieger hervor. Und Augustus wiederum hat das Land beruhigt mit der Pax Augusta.
Der Frieden des Augustus, was war das?
Naja, also Augustus war dann Alleinherrscher und er garantierte den römischen Bürgern Frieden im Lande. Und gleichzeitig wurden die Kriege an der Peripherie des Reiches weitergeführt und die Grundsteine gelegt für die weitere Ausdehnung, die dann rund 150 Jahre später zum größten Ausmaß des Imperium Romanum führten. Dafür wurde die Republik allerdings abgeschafft. Und das ging eben so lange gut, wie der Kaiser tatsächlich für Wohlstand, für Ruhe und natürlich für Frieden im Inneren sorgte. Und in dieser Zeit ist Ovid aufgewachsen, wohlbehütet, in einer wohlhabenden Familie. Er wurde als junger Mann auf Bildungsreisen nach Griechenland geschickt. Dort besuchte er eine Rhetorikschule und eigentlich sollte er dann wieder zurück in Rom den normalen Gang gehen. Und der hieß damals Cursus Honorum, also eine ganz normale Ämterlaufbahn. Aber er wurde Dichter und zwar einer der bedeutendsten der römischen Antike.
Und eines seiner bedeutendsten Werke sind eben die Metamorphosen. Und worüber er darin so schreibt, das weiß Luisa Philipp aus dem History-Team.
Von Gestalten zu künden, die in neue Körper verwandelt wurden, treibt mich der Geist. Ihr Götter, habt ihr doch jene Verwandlung bewirkt, beflügelt mein Beginnen und führt meine Dichtung ununterbrochen vom allerersten Ursprung der Welt bis zu meiner Zeit.
Es ist das Jahr 10 nach Christus. Publius Ovidius Naso sitzt an den steinigen Klippen von Tomi und starrt hinab auf das Schwarze Meer. Hier, im heutigen Konstanza in Rumänien, lebt er nun seit einem Jahr. Muss er leben, denn Kaiser Augustus hat ihn nach Tomi verbannt. Die Antwort auf das, warum er hier sein muss, hinterlässt Ovid der Nachwelt nur kryptisch. Hier in Tomi, wo das blühende kulturelle Leben der Stadt Rom so weit entfernt ist, vermisst Ovid alles aus seinem alten Leben. Er fühlt sich fremd, nicht verstanden, leer. Und trotzdem. Das Schreiben gibt er auch im Exil nicht auf. Er schreibt Briefe nach Rom und auch seine Autobiografie. Die einzige Quelle über Ovids Zeit in der Verbannung. In ihr hinterlässt er ein düsteres Bild seines neuen Lebens.
Kein Buch gibt es hier. Keinen, der mir freundlich sein Ohre liehe und der verstünde, was meine Worte bedeuten.
Und während er so an manchen Tagen auf das Schwarze Meer hinabstarrt, denkt er wehmütig, aber auch stolz an das zurück, was er geschaffen hat. Und verliert sich in den fernen Welten seines größten Werkes, den Metamorphosen.
Jetzt wünschte ich mir, Federn zu haben und Flügel, zu schwingen wie du, Perseus, oder du, Daedalus, so dass, wenn die zarte Luft meinen Flugbewegungen nachgäbe, ich plötzlich den süßen Boden meines Vaterlandes erblicken würde.
Alle Geschichten in den Metamorphosen stehen im Zeichen des Wandels. Zu Beginn wird aus purem Chaos Leben. Es entsteht die Erde.
So nahm die Erde, die eben noch roh und gestaltlos gewesen war, verwandelt die bisher unbekannten menschlichen Formen an.
Und aus menschlichem Leben wird neues Leben. Menschen werden zu Steinen, Pflanzen, Tieren, Sternenbildern. Die Verwandlungen können rettend sein, wie die der Daphne, die vor dem liebestollen Gott Apollo flieht und sich in letzter Sekunde in einen Lorbeerbaum verwandelt. Denn kaum
hat sie ihr Gebet beendet, da kommt über ihre Glieder eine lastende Starre. Das Haar wächst sich zu Laub aus, die Arme zu Ästen.
Sie können bestrafen, wie bei Lykaon, der die Götter verspottete und...
In Zotteln verwandeln sich die Kleider, in Schenkeln die Arme. Er wird zum Wolf und behält dabei Spuren seiner früheren Gestalt. Die Grauhaarigkeit ist geblieben, geblieben die gewalttätige Miene.
Verwandlungen können Belohnungen der Götter sein. Philemon und Baucis verwandeln sich zeitgleich an ihrem Lebensende in Bäume, damit keiner ohne den anderen leben muss.
Als sie einmal vom hohen Alter entkräftet vor den heiligen Stufen standen und sich die Geschichte des Ortes erzählten, sah Baucis, wie Philemon sich belaubte und der alte Philemon, wie Baucis sich belaubte.
In 250 solcher Verwandlungsepisoden, vom Ursprung der Zeit bis in seine Gegenwart, hatte Ovid eine Weltgeschichte geschaffen. Und ein Werk, das bis ins 21. Jahrhundert viele Künstlerinnen und Künstler inspirieren sollte. Noch weitere 7 oder 8 Jahre wird Ovid am Schwarzen Meer in Tomi verbringen müssen. Auch der nachfolgende Kaiser Tiberius wird ihn nicht mehr begnadigen. Und dennoch huscht Ovid ab und zu ein leichtes Lächeln über die Lippen. Denn dass er und seine Werke niemals vergessen werden, da war er sich schon im Nachwort zu den Metamorphosen ziemlich sicher.
Mein Name wird unzerstörbar sein. Und soweit sich die römische Macht über den unterworfenen Erdkreis erstreckt, werde ich vom Mund des Volkes gelesen werden. Und sofern an den Vorahnungen der Dichter auch nur etwas Wahres ist, durch alle Jahrhunderte im Ruhm fortleben.
Die Geschichte der Welt von den Anfängen bis Jesus, zumindest wie Ovid sie gesehen hat, hat uns Luisa Philipp erzählt. Und über Ovid sprechen wir jetzt auch noch mal ausführlicher mit Ulrich Schmitzer. Er ist Professor für Latinistik an der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo, Herr Schmitzer.
Hallo zurück aus Berlin.
Matthias hat uns eben schon was gesagt zu der Zeit, in der Ovid gelebt hat. Aber was ist denn über ihn und sein Leben bekannt?
Über ihn wissen wir eigentlich nur von ihm selbst. Das ist also immer eine gewisse Gefahr, da jeder natürlich versucht, sich selbst in einem besonders guten Licht darzustellen. Es muss auch eine antike Biografie gegeben haben, die ist uns aber verloren. Wenn wir einfach mal annehmen, dass die Fakten, die Ovid uns im Verlauf seiner Werke an ganz verschiedenen Stellen schildert, mehr oder minder richtig sind, dann können wir doch davon ausgehen, dass er im Jahr 43 vor Christus, genauer gesagt am 20. März 43 vor Christus, geboren wurde. Das ist die Zeit, in der gerade Augustus begonnen hat, politisch wirksam zu werden. Das ist die Zeit der römischen Bürgerkriege. Geboren wurde er in einem kleinen Landstädtchen, Sulmona, damals Sulmo. Das ist so 140 Kilometer östlich von Rom im Gebirge gelegen. Er scheint mindestens einen Bruder gehabt zu haben, der ein Jahr älter war. Und seine Familie war in Sulmo durchaus etabliert. Sie scheint zur lokalen Elite gehört zu haben und war offensichtlich auch so begütert, dass sie sich leisten konnte, ihre Kinder, ihre beiden Söhne zum Studium nach Rom zu schicken. In Rom selbst hat Ovid zunächst die übliche Laufbahn eines jungen römischen Mannes aus guter Familie eingeschlagen, hat die ersten Ämter angenommen, hat sich dann aber entschieden, dass das nicht der richtige Weg für ihn ist und hat sich auf die Dichtung verlegt.
Das heißt, eigentlich wäre vorhergesehen gewesen, dass er eine Ämterlaufbahn einschlägt?
Ja, wobei man da auch nicht mit modernen Begriffen rangehen darf. Das wäre sozusagen keine Berufsentscheidung gewesen. Denn ein römischer Politiker war in dem Sinn kein Berufspolitiker, sondern er konnte sich das durch sein Vermögen leisten. Und wir haben auch genügend Beispiele dafür, dass man Politiker sein konnte, also hoher Beamter sein konnte und trotzdem Dichter sein konnte. Von Ovids Zeitgenossen wissen wir das auch.
Wie ist das denn dann gekommen, dass die Leute dann auch nebenher gedichtet haben?
Vielleicht nicht nebenher. Man war ja, wie gesagt, nicht einfach jetzt Vollzeitpolitiker, wie wir das heute so haben, sondern man hat ganz verschiedene Tätigkeiten übernommen, war dann auch mal wieder eine Weile nicht in der Politik, zumindest nicht im Amt und Würden tätig.
Und wie ist Ovid dazu gekommen?
Das wissen wir nicht. Da sagt uns, die Musen haben ihn dazu gebracht, dass er nur noch dichten wollte.
Ist ja auch ein Grund.
Ja, wir haben erfahren von ihm keinen objektiven Grund, sondern es geht wohl um eine Neigung, um seine persönliche Einstellung, dass ihn vielleicht wegen der Zeitumstände in der Zeit der römischen Bürgerkriege die Politik nicht besonders verlockend erschienen ist.
Kaiser Augustus haben Sie eben schon genannt. Der hat dann Ovid verbannt ans Schwarze Meer. Warum das?
Auch wieder ein Problem. Wir wissen auch das wieder nur durch Ovid. Es war das Jahr 8 nach Christus, also so gegen Ende der Regierungszeit des Augustus, als die Lage in Rom politisch nicht mehr so ganz übersichtlich war. Es ging darum, sich zu positionieren für die Nachfolge des Augustus. Letztlich wurde es dann Tiberius. Ovid selber sagt, er wurde verbannt wegen Carmen et Error, wegen eines Gedichts und eines Irrtums. Das Gedicht ist ziemlich klar, über das spricht er auch. Das ist die Ars Amatoria, das elegische Lehrgedicht über die Kunst zu lieben. Die Ars Amatoria war allerdings 8 Jahre vor der Verbannung veröffentlicht worden, also kein ganz aktueller literarisch-politischer Skandal.
Und das war ein Liebesgedicht über Augustus und seine Geliebte und deshalb wurde er verbannt?
Nein, nein, nein. Die Ars Amatoria ist eine umfassende Darstellung über die kulturelle Kunst zu lieben, also die Kunst des Flirts, des Sich-Verliebens, des auch wieder Entliebens, nicht speziell auf Augustus bezogen.
Und warum dann die Verbannung?
Das, wie gesagt, der zweite Grund, sagt Ovid, war ein Error. Und über diesen Error schweigt er sich zwar berät, aber er schweigt sich aus. Er umschreibt das immer nur, er sagt, ich habe dir etwas ganz Schlimmes getan, Augustus, ich möchte dich nicht daran erinnern. Es war aber nicht so schlimm, als dass es ein Attentat gewesen wäre. Er verrätselt das, ohne dass wir auch externe Informationen hätten, warum es so war.
Ist er jemals begnadigt worden?
Nein. Das gibt so zu einer gewissen Hypothese den Anlass, dass es wohl irgendwie etwas mit Politik zu tun gehabt haben könnte. Eben in der Zeit, in der es um die Nachfolge des Augustus ging, dass Ovid da vielleicht auf der falschen Seite stand. Immerhin wurde im gleichen Jahr wie Ovid auch die Enkelin des Augustus, eine Julia, verbannt und noch andere hochrangige Persönlichkeiten. Das wäre also eben eine mögliche Hypothese. Das wäre dann auch der Grund, warum er von Augustus und dann auch von Tiberius, dem Nachfolger des Augustus, nicht begnadigt wurde, weil Tiberius ja sozusagen einer derjenigen gewesen wäre, auf deren Seite Ovid gerade nicht stand. Also der hat sich durchgesetzt gegen andere Nachfolgekandidaten. Aber wie gesagt, das ist eine Hypothese. Ovid sagt es uns nicht und wir haben auch keine zeitgenössischen Zeugnisse. Die ersten Überlegungen sind 500 Jahre nach Ovids Tod, für uns zumindest greifbar.
Heute zählt Ovid zu den drei großen Poeten der klassischen römischen Literatur neben Horaz und Vergil. War er auch schon zu seinen Lebzeiten so berühmt und beliebt?
Er war offensichtlich sehr bekannt in Rom. Er hat schon durch seine frühesten Dichtungen, die Liebesdichtungen, die Amores, in Rom sich einen Ruhm erworben. Er war in die literarischen Kreise eingebunden. Er hat Aufsehen erregt in der Gesellschaft. Man wollte immer wissen, wer eigentlich hinter dem Pseudonym seiner geliebten Corinna steckt. Das war, so sagt er selber, Stadtgespräch. Ein Teil seiner Dichtungen, die Heroides, das sind Briefe von Frauen der Sage an ihre ungetreuen Ehemänner und Geliebten, die wurden offensichtlich pantomimisch auch vor großem Publikum im Theater aufgeführt. Also er war durchaus einer der Autoren, die man in Rom kannte, in der allerersten Reihe. Was ihm nicht gelungen ist, ist Schulautor zu werden. Das geschieht dann erst im Mittelalter.
Und ist es immerhin dann noch bis heute?
Ja. Also wir haben doch gut 1000 Jahre Ovid als Schulautor.
Der antike römische Dichter Ovid wurde uns vorgestellt von Ulrich Schmitzer, dem Professor für Latinistik. Danke Ihnen dafür.
Gern geschehen.
Matthias, wir haben ja eben schon gehört, die Metamorphosen, das waren nicht das Einzige, das Ovid geschrieben hat. Was hat er denn sonst noch so verfasst?
Ja, also bevor er zu den drei größten Poeten der römischen Literaturgeschichte wurde, neben Horaz und Vergil, schrieb er, man glaubt es kaum, erotische Dichtungen und Liebesgeschichten. Bis hin zu einem dreibändigen, würde man heute sagen, Erotik-Ratgeber, der hieß Ars Amatoria. Und darin wurde erzählt und erklärt, wie lernt ein Mann eigentlich eine Frau kennen? Wie gewinnt er ihre Liebe? Und ganz wichtig, wie kann der Mann seine Geliebte für sich erhalten? Also aktueller denn je, vielleicht auch heute noch hilfreich. Dann wandte er sich den Sagenzyklen zu über römische Feste und Bräuche, aber es war auch schon eine Hinwendung zur Geschichte.
Also das sozusagen die Vorarbeit zu den Metamorphosen. 15 Bücher waren das ja damals. Wann hat Ovid die dann geschrieben?
Also wir waren ja nicht dabei, so ganz genau wissen wir das nicht, aber es wird vermutlich so gewesen sein in den ersten 8 Jahren nach der Zeitenwende, also nach Christi Geburt. Zum Inhalt werden wir gleich mehr sagen, aber vielleicht so viel vorab. Ovid beschreibt in den Metamorphosen, wie er die Weltentstehung sah, also kurz nach Christi Geburt. Von dem, was er als Anbeginn nimmt, bis zu seiner Lebenszeit. Da ist natürlich sehr viel über die griechische Mythologie enthalten, aber eben auch die Ära Caesars und des Kaisers Augustus.
Wir verändern jetzt auch was, wie Ovid in seinen Metamorphosen es beschreibt. Ich unterhalte mich jetzt nicht mehr mit Matthias über das Thema, sondern mit Henriette Harrich. Sie ist an der Uni in Basel und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Literatur der lateinischen Spätantike und die Geschichte der Philosophie. Hallo Frau Harrich.
Ja, ich begrüße Sie, Frau Rosenplänter, und freue mich jetzt auf ein Gespräch über Ovids Metamorphosen.
Matthias wollte uns eben nicht viel zum Inhalt erzählen, deshalb die Frage an Sie, was sind denn überhaupt die Metamorphosen von Ovid?
Es handelt sich um ein fortlaufendes Gedicht in einem ganz wichtigen antiken Versmaß, einem Versmaß, das für Hohes, Bedeutsames, wie zum Beispiel die Heldenpoesie steht. Und das Versmaß ist der Hexameter. Wohlgemerkt, es steht dieses Versmaß und die Form ist für antike Literatur sehr wichtig, also Form und Inhalt müssen konvergieren. Dieses Gedicht zeigt auch auf, worum es vornehmlich geht, um Welterklärung und Naturerklärung. Man ist nun versucht zu fragen, ja, und gibt es auch etwas Heldenhaftes? Ja, es gibt Heldenhaftes. Allerdings im Zuge der Entzauberung von Helden, von Heroen.
Sie haben gesagt, das Versmaß muss mit dem Inhalt zusammenhängen. Ja. Heißt, was steht drin?
Es ist ein Gedicht, das den Weltzusammenhang von der Weltentstehung herleitet, Welterklärung ist und auch aus der Fragestellung dann Verschiedenes herausschöpft. Also beginnend möchte ich beispielsweise sagen, gibt es eine Schöpfungsinstanz? Ist die Welt aus dem Nichts, aus dem Chaos entstanden? Und dieses Gedicht führt dann mit Verwandlungen verschiedener Art über die Zeiten hin oder auch über die vorhistorische Zeit hin, bis zur Zeit des Autors, bis zur Zeit der Entstehung seines Gedichts, also zum Entwerfen und Fertigstellen des Gedichtes, dass man rund um die Zeitenwende, genauer gesagt um das Jahr 8 nach Christus hin, auslegt.
Und was beschreibt er da so? Also was ist tatsächlich Thema dieses Gedichts?
Ja, das Thema ist die Metamorphose. Dazu müsste man vielleicht sagen, dass die Metamorphose nichts anderes ist als Verwandlung. Das Wort ist ein griechisches. Man hat das Thema der Metamorphose durchgehend in diesem ganzen, ich würde sagen, Monumentalgedicht, das in 15 Büchern geschrieben ist und über 250 Verwandlungserzählungen beinhaltet, zu verstehen. Das Gedicht macht den Beginn bei der Weltschöpfung, unter anderem bei der Sintflut, führt über die Herongeschlechter, ich mache das jetzt ganz kurz, bis in die Zeit des Kaisers Augustus. Genauer genommen bis zur Ermordung Caesars und dessen Verstirnung mit einem Ausblick auf das Kommende, nämlich auf die Verstirnung und auf die Vergöttlichung des Kaisers Augustus. Das in mehr als 250 Verwandlungssagen unterzubringen, ist, würde ich sagen, kongenial.
Hatte das denn auch irgendeinen Einfluss auf die römische Literatur?
Ja, das kann man sehr wohl sagen. Man darf sagen, dass wir in einer Zeit sind, späte Republik und beginnende Kaiserzeit unter Anführungszeichen, also Regimewechsel unter Augustus hin zu einem Herrschergeschlecht mit dynastischen Ambitionen, dass es dort eine Präferenz für kleine Formen gab, die sehr feinteilig waren und sehr anspielungsreich auf ganz spezielle Inhalte und auch Formen vorliegender Literatur, insbesondere des Hellenismus, zurückgegriffen haben. Und mit Ovid ändert sich jetzt sehr viel, indem er von der kleinen Form scheint es Abstand nimmt und ein gigantisches Epos entwirft, das in 15 Bücher im antiken Sinn, also Volumina, Buchrollen angelegt ist. Wobei aber das Kleine in das Große einspinnt. Das heißt, es gibt sehr feine, anspielungsreiche, sehr exzentrische, exquisite Mythen, die er aufbietet, aber auf der anderen Seite auch ein riesiges Epos uns vorlegt, in 15 Büchern wohlgemerkt.
Und das wurde dann weiter übernommen?
Für Ovid ist es der, kann man sagen, der Mittelpunkt. Ich möchte absichtlich nicht sagen, der Höhepunkt seines Gesamtwerkes, das ja weit mehr umfasst als die Metamorphosen. Und es hat diese Form der Monumentalgedichte Delkel später, würde ich sagen, so nicht mehr gegeben. Es hat Epen gegeben, wie der mythologischen Inhalt, es hat auch Zeitepen gegeben, aber von dieser Wucht, würde ich sagen, und von dieser Konstellation vom Beginn der Welt in die eigene Zeit zu führen, das ist wohl einmalig. Man hat das Moment der Metamorphose wieder aufgenommen, aber mit einem anderen Verstehen von Metamorphose, etwa bei Apuleius in der Geschichte eben vom goldenen Esel. Aber das liegt auf einer anderen Ebene und, glaube ich, sollte hier nicht weiter verfolgt werden.
Der Text wird ja auch heute noch in Schulen oft gelesen, zum Beispiel in Latein oder so Philosophie. Um die Schülerinnen und Schüler zu ärgern oder weil das Werk von Ovid heute noch irgendeine Bedeutung hat?
Ich würde sagen, die Bedeutung ist immer die, die man einem Werk zumisst. Es ist sicher etwas, was Vorbereitung braucht, auch durch die Lehrenden. Also das heißt, er braucht eine gute Führung durch die Lehrpersonen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Werk für meine Vorstellung oder auch, was ich mit den Studierenden erlebt habe, das fasziniert und also auch zu Erstaunen führt. Man kann das Ganze auch als gute Story lesen und man kann diese Metamorphosen, also diesen Verband von mehr als 250 Erzählungen, auch als, würde ich sagen, unwahrscheinlich spannende Geschichte lesen, ohne dass man jetzt jedes Problem abruft. Also wirklich als Storytelling der ganz besonderen Art. Eine Erzählung, die uns hineinzieht, so ähnlich wie eine Serie im Fernsehen, wo man mit A beginnt und kaum hat man eine Folge gesehen, möchte man wissen, wie es weitergeht und kann nicht aufhören. Also das ist das Erleben, das ich mit den jungen Leuten hier hatte.
Sagt Henriette Harich, Philologin an der Uni in Basel. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Wir hatten es ja eben schon vom Lateinunterricht. Und da wird ja nicht nur Ovid gelesen, Matthias, sondern auch noch andere Autoren der Antike. Wen gab es denn da noch so Wichtiges außer Ovid?
Ja, also wir nehmen wirklich jetzt nur die Wichtigen, die anderen 100, die lassen wir weg. Also es gab vor allem zwei, beide haben vor ihm gelebt. Der eine war Vergil, der lebte von 70 bis 19 vor Christus. Er war also Zeitzeuge des Bürgerkriegs, aus dem Cäsar, wir hatten das am Anfang gesagt, als Sieger hervorgeht. Und er hat Augustus, also das sogenannte Prinzipat des Augustus, auch noch miterlebt. Und sein vielleicht berühmtestes Werk ist die Aeneis, Schullektüre über die Flucht des Sohnes der Göttin Aphrodite. Aeneas flüchtet aus dem brennenden Troja in der Mythologie über den Trojanischen Krieg.
Und der andere wichtige Autor?
Das war Horaz. Der lebte ein bisschen später, von 65 bis 8 vor Christus. Der hat ganz besonders die Philosophie beeinflusst. Er erlebte während des Humanismus im 15. und 16. Jahrhundert eine Wiederentdeckung durch die frühen neuzeitlichen Denker und Dichter. Und er hat auch Eingang in die Aufklärung gefunden über Immanuel Kant. Der war deutscher Philosoph aus Königsberg und der hat einen besonderen Satz gesagt. Der ging zurück auf Sapere Aude. Trau dich, weise zu sein oder besser bekannt unter habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist Immanuel Kant.
Jetzt kennen wir drei der wichtigsten Literaten der römischen Antike. Bleibt aber jetzt die Frage, warum die heute überhaupt noch für uns wichtig sind. Und genau das kann uns Christine Walde erklären. Sie ist Professorin für klassische Philologie an der Uni Mainz. Hallo Frau Walde.
Ja, guten Tag aus Mainz.
Ovid hat ja um Christi Geburt gelebt und gefühlt kann es ja damals gar nicht so viele Literaten gegeben haben, auf die er als Ideengeber zurückgreifen konnte. Aber es hat doch bestimmt welche gegeben. Wer war das?
Ja, also ich meine, so wenige hat es dann auch wieder nicht gegeben. Immerhin konnte ja Ovid schon auf eine 200-jährige Tradition römischer Literatur zurückgreifen. Aber natürlich bilden die römische und die griechische Literatur davor, aber auch die griechische und lateinische Literatur, die gleichzeitig lief, so einen dualen Blutkreislauf. Das heißt, Ovid bezog sich ganz genauso auf die griechische Literatur ab Homer. Genauer gesagt, wir haben ja für die römische Literatur richtig ein Entstehungsdatum, 240 vor, die ersten Übersetzungen griechischer Tragödien ins Lateinische von Livius Andronicus. Das heißt, es ist ja auch eine Besonderheit, aber damals fingen die römischen Dichter an, griechische Werke in eigener poetischer Gestalt zu übersetzen und selber aber auch den Anspruch zu stellen, ein eigenes Kunstwerk zu schaffen. Also das heißt, da ist immer dieser Zusammenhang zum Griechischen da. Das heißt, die frühe Literaturproduktion Roms fügte sich in die damalige griechische Literaturproduktion ein, also die hellenistische. Insofern, in dieser Genealogie steht natürlich auch Ovid. Deshalb, er arbeitet sich an Vergil ab, aber er arbeitet sich genauso an Homer oder den attischen Tragikern ab.
Schauen wir uns dann mal die römische Literatur an. Bei den Annalen von Cäsar sieht man ja ziemlich deutlich, dass die Übergänge zwischen Literatur, zwischen eventuell auch so ein bisschen Fiktion und Geschichtsschreibung ziemlich fließend sind. War das grundsätzlich so?
Naja gut, also Sie meinen die Kommentare I. Cäsars, in denen er den Gallischen Krieg und die Bürgerkriege beschreibt. Das ist ja eine Sonderform der Geschichtsschreibung. Das war so ein Rechenschaftsbericht eines römischen Feldherrn. Aber in der Tat ist es so, dass Geschichtsschreibung, wenn wir jetzt von Tacitus, Livius und Sallust reden, immer eine Form von Literatur war. Das heißt, man hat sich zwar mit der Antike beschäftigt, aber man darf sich das nicht so vorstellen, wie das Geschichtswissenschaftler heute getan haben, sondern das sollte informativ sein, aber die Leser auch unterhalten. Und dann kommt natürlich dazu, dass in der Antike die Grenze zwischen Mythos und Geschichte, also zwischen den Geschichten, die Ovid zum Beispiel in den Metamorphosen erzählt oder Homer in der Ilias, den Trojanischen Krieg, und der Geschichte fließend war. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Römer ja als ihre Vorgeschichte den bei Homer geschilderten Trojanischen Krieg nahmen. Oder dass auch etwa die Geschichte von Romulus und Remus ja nicht historisch ist. Das ist ein Mythos, der wird aber trotzdem als Geschichte gesehen. Insofern ist das für uns immer etwas ganz Besonderes, wenn wir das lesen. Das sind aber keine geschichtlichen Abhandlungen in unserem modernen Sinne.
Ovids Metamorphosen sprechen wir in dieser einen Stunde History ausführlich drüber. Zählt zu den herausragendsten Werken der römischen Literatur. Was gehört denn heute noch dazu?
Naja, also man muss dazu sagen, durch die Ungunst der Überlieferung sind ja sehr wenige Werke der römischen Literatur, der paganen römischen Literatur und überliefert, vielleicht zwischen 1 und 1,5%. Aber das, was wir haben, ist eigentlich alles herausragend. Aber wenn Sie mich jetzt schon so fragen nach einem Ranking, dann würde ich eben sagen, sind unter Dichtung das sicher Vergil, Ovid, aber eben auch der Bürgerkriegsdichter Lucan aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, der den Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius beschreibt, nenne ich natürlich deshalb, weil es mein aktuelles Forschungsgebiet ist. Und auf der Seite der Prosa würde ich sagen, sind das Sallust, Tacitus und Seneca und natürlich auch Cicero. Seneca, würde ich sagen, ist im Moment deshalb so besonders wichtig. Es gibt ja gerade den Film mit John Malkovich im Kino, weil er philosophische Schriften geschrieben hat, die den Menschen der damaligen Zeit, den Männern der damaligen Zeit natürlich helfen sollten, ihr kompliziertes Leben zu bewältigen. Und das spielt, wenn man sich so populäre Ratgeber heute anschaut, immer noch eine sehr, sehr große Rolle, weil einfach wieder auf Seneca zurückgegriffen wird.
Warum sind denn diese Werke, die überliefert sind, so herausragend? Welche Bedeutung haben die für uns heute noch?
Naja, wissen Sie, so eine Frage dürfen Sie einer Expertin natürlich nicht stellen, weil ich finde die natürlich für mich auch persönlich bedeutend. Aber es ist natürlich so, das sind Werke, die seit ihrer Abfassungszeit immer wieder aufgenommen, gelesen, transformiert, weitergeschrieben wurden. Und das Interessante daran ist ja, dass sie selbst in der Zeit der Globalisierung ihre Bedeutung sozusagen für den einzelnen Menschen nicht verlieren oder sozusagen auch für Literaturproduktion. Das sind einfach Werke, die sind von so einer hohen Qualität und haben auch eben durch diese Aufnahmeprozesse über die Jahrhunderte auch, muss man ja diesen Prozess auch dazu rechnen, dass, ich weiß nicht, Dante Vergil gelesen hat, aber auch Goethe und auch wieder Autoren im 20. Jahrhundert, dass es einfach eine Rolle spielt, dass das in uns eigentlich etwas ist oder in der europäischen Kultur auf jeden Fall, was man gar nicht abziehen kann. Und dann ist es natürlich auch so, da spreche ich jetzt auch so ein bisschen wieder pro domo, wenn man die Sachen im Original lesen kann, aber es kommt selbst auch in Übersetzungen raus, das ist eine sprachliche Qualität, genau wie bei der griechischen antiken Literatur, die hat es danach nie wieder gegeben. Das ist etwas, da kann man so viel drüber nachdenken, also selber so viele Assoziationen haben. Ich denke, es ist natürlich auch so, diese antike Literatur stellt uns oft Probleme, die wir heute haben, in einfacher Form vor. Das heißt, die bieten uns einen Ausgangspunkt, einen Gedankenraum für unsere eigenen Gedanken darüber. Und ich glaube, das macht auch die Popularität aus.
Aber kommen wir nochmal zurück auf die Sprache. Die Metamorphosen sind ja in einer ganz bestimmten Gedichtsform verfasst. Mhm. War das dann eine der literarischen Stilrichtungen der antiken römischen Literatur, die prägend war für die spätere europäische moderne Literatur?
Naja, also ist, ich es ist immer, würde ich mal so sagen, natürlich sind die Metamorphosen genauso wie die Aeneis oder die Ilias von Homer, die Odyssee ist ein Epos. Das ist natürlich die tragende große Literaturform im Hexameter gewesen. Und das ist eine Literaturform, die es auch heute noch gibt. Es gibt immer noch Menschen, die heute an den Nationalsprachen eben Epen schreiben. Das wäre so die formale Ebene. Und dann gab es natürlich die großen Autoren wie Cicero, Cäsar, aber auch Vergil, Ovid sind auch Stilmodelle gewesen, rein für die Sprache. Das muss man davon vielleicht nochmal unterscheiden. Das gibt es auch. Aber wenn wir jetzt gerade mal die Metamorphosen nehmen, kommt ja noch was anderes dazu. Das sind fast 300 Geschichten, die in einem fortlaufenden Text geschildert werden. Und Ovid hat hier ja eine Stiltechnik entwickelt, dass er diese Geschichten assoziativ verbindet. Das heißt, wir haben hier so eine traumhafte Erzählweise. Und das sind natürlich Dinge, die sind im Surrealismus weitergeführt worden. Fellini hat zum Beispiel auch einmal gesagt, dass er seinem filmischen Werk, also dass er da viel Ovid ablauschen konnte, den Metamorphosen, wie der Geschichten verbindet, Assoziationen macht. Oder nehmen wir so jemanden wie Lucan, der ist zum Beispiel in der Literatur des Expressionismus wieder wichtig geworden. Diese ganz, ganz, also Schilderungen von Extremsituationen in sehr, sehr realistischer Sprache. Also da kann man aber eigentlich für jeden Autor, könnte man solche Genealogienlinien in die Moderne ziehen.
Christine Walde, Professorin für klassische Philologie, über die Bedeutung Ovids für uns heute. Danke Ihnen für die Information.
Danke, okay. Auch für das Gespräch.
Matthias, jetzt haben wir Ovid und sein Werk vorgestellt. Aber die Frage, warum das heute noch relevant ist, also außer um Schülerinnen und Schüler im Lateinunterricht oder Studierende an den Unis damit zu quälen, das haben wir noch nicht so richtig klären können. Kannst du denn noch was damit anfangen mit diesen alten Texten?
Ah, da mache ich mich jetzt mal ganz ehrlich, das kann ich ehrlich gesagt nicht behaupten. Ich bin sowieso ganz froh, dass meine Schulzeit wirklich hinter mir liegt, aber irgendwas finde ich dann doch schon spannend. Die römische Literatur wie die von Ovid, die basierte auf den griechischen Vorbildern und diese wiederum war stark von Geschichte und der damaligen Politik gekennzeichnet. Insofern ist die antike römische Literatur ein Verbindungsglied zwischen uns und der griechischen Antike. Sie hat Renaissance und Humanismus geprägt und damit eben auch wirklich unsere Gegenwart. Aber man muss nicht Ovid oder Horaz im Original lesen und verstehen können, um, ich sag's mal in Klammern, mal wieder den Zusammenhang von Geschichte und Gegenwart zu erkennen.
In der nächsten Eine Stunde History sind wir dann auf jeden Fall wieder näher dran an der Gegenwart und beschäftigen uns mit einem Erbe der DDR-Geschichte bzw. der Zeit der Wiedervereinigung. Die DDR hatte, genauso wie die Bundesrepublik, Verträge mit anderen Ländern, unter anderem mit Mosambik, sodass Menschen von dort als Arbeitskräfte ins Land kommen konnten. Und diese Menschen werden Mad Germanes oder Mad Germans genannt, je nachdem, wie man es will. Es kommt aus Made in Germany und verrückte Deutsche, also Mad Germans. Und warum die so genannt werden, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.